Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Immer montags mit Finanzjournalist Philipp Habdank und spannenden Gästen aus der Private Markets Community.
Liebe Leute, es ist Montag und das bedeutet, es ist Zeit für eine neue Folge von Betting Billions. Heute schauen wir uns den LTIF 2.0 mal genauer an. Also den überarbeiteten European Long-Term Investment Fund, der es Privatanlegern ja leichter machen soll, in die privaten Märkte zu investieren. Oder anders gesagt, der es großen Asset-Managern leichter macht, über den neuen LTIF mit Privatinvestoren eine neue und vor allem lukrative Funding-Quelle zu erschließen. Weil bisher sind es ja vor allem überwiegend die institutionellen Investoren und auch Family Offices, die in die privaten Märkte investieren. Mit Allianz Global Investors hat vor kurzem einer dieser großen Asset Manager Pläne für einen neuen LTIF im Bereich Infrastruktur angekündigt. Und bei mir heute im Podcast habe ich die Head of Private Market Solution von Allianz Global Investors. Mit ihr spreche ich über die neuen LTIF-Pläne, warum es die Privatinvestoren in den privaten Märkten denn braucht und vor allem, welche Verantwortung das für die Branche mit sich bringt, wenn man sich diese Investorengruppe erschließen möchte. Darum herzlich willkommen bei Betting Billions, Raluca Jochmann.
Vielen Dank für die Einladung, Philipp.
Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du mit mir über den LTIF sprechen willst. Aber wenn du unsere bisherigen Folgen vielleicht verfolgt hast, weißt du, dass es erstmal mit einer persönlichen Frage startet. Verrat uns doch mal, was man über dich noch nicht weiß, beziehungsweise was ein vielleicht ein bisschen überraschender Fun Fact über dich ist.
Ja, viele Leute fragen mich, wenn sie mich kennenlernen, was der Ursprung meines Namens ist. Raluca ist ja nicht so ein üblicher Name. Und der Name kommt aus Rumänien. Das ist mein Heimatland. Da bin ich geboren und aufgewachsen und habe die ersten 20 Jahre meines Lebens verbracht. Also, wer sich fragt, was für ein Name Raluca ist, es ist ein rumänischer Name und heißt Sonnenstrahl. Sagt man so. Also das, was wir uns jetzt alle noch ein bisschen im Herbst wünschen und heute zumindest in München nicht so wirklich da ist, aber vielleicht morgen.
Ja, Sonnenstrahl wäre tatsächlich auch ganz gut. Sehe ich hier bei uns in Frankfurt auch nicht. aber die zweite Frage, die wir ja auch immer zum Start stellen, was würdest du denn machen, wenn du uneingeschränkt 1 Milliarde zur Verfügung hättest? Wie würdest du die investieren?
Ja, wenn ich die zur Investition hätte als Privatanlegerin, das ist ja eine sehr, sehr hohe Summe. Ich würde sie also langfristig investieren und breit diversifiziert über viele Anlageklassen hinweg. Natürlich gehören eine gute Portion Aktien dazu, ein bisschen Renten zur Stabilisierung auch, aber ich würde tatsächlich auch nicht zu wenig in Private Markets investieren. Und zwar über alle Assetklassen hinweg, aber auch in Infrastruktur.
Das ist eine gute Brücke, weil darüber sprechen wir jetzt ja heute. Allianz Global Investors hat vor wenigen Tagen, kann man glaube ich noch sagen, einen neuen LTIF, also einen LTIF der Generation 2.0 aufgelegt mit dem Ziel Infrastrukturinvestments. So, damit geht Allianz Global Investors ja auch zum ersten Mal Privatinvestoren an mit dem Produkt. Kannst du uns mal kurz ein bisschen den Hintergrund sagen, warum ihr jetzt bei Allianz Global Investors die Privatinvestoren aktiv ansprecht, warum ihr die braucht?
Ja, die LTIF 2.0-Regulierung, die gibt es ja seit Januar diesen Jahres. LTIFs gab es schon seit 2015, das steht für European Long-Term Investment Fund. Und da hatte sich die EU überlegt, dass sie einen einfacheren Zugangsweg für eine breite Anlegerpalette in Private Markets schaffen möchte. Die regulatorischen Bedingungen damals und also für die LTIF 1.0 Regulierung waren recht strikt. Für uns waren diese nicht so attraktiv gegeben den Investments, die wir anzubieten haben. Aber mit den Änderungen, die es jetzt gab, mit der LTIF 2.0 Regulierung, haben wir uns die angeschaut. Und nach eingehender Untersuchung festgestellt, dass wir hier doch sehr attraktive Angebote für Investoren zusammenstellen können. Und wir wurden tatsächlich auch oft gefragt von unseren Vertriebspartnern, ob wir denn nicht Private Markets Anlagen für Privatanleger zur Verfügung hätten. Mhm. Und dem sind wir jetzt nachgekommen.
Und warum geht das jetzt erst mit dem LTIF 2.0? Warum war die erste Variante für euch unattraktiv?
Die erste Variante hatte ein bisschen mehr Restriktionen als jetzt die aktuelle Variante. Zum Beispiel konnte man nur in europäischen Anlagen investieren. Zweitens konnte man nicht in Fondsanteilen investieren. Drittens konnte man keine quasi Open-Ended-Strukturen schaffen. Das heißt, es war wirklich ein limitierendes Spektrum, das jetzt sehr stark flexibilisiert wurde. Und zum Beispiel die Tatsache, dass wir jetzt sowohl Einzeldeals und Projekte investieren können, als auch direkt in Fonds investieren können, erleichtert es uns sehr, den Anlegern ein sehr breites Investmentuniversum zugänglich zu machen und unsere gesamten Investmentplattformkapazitäten anzuzapfen.
Und das Thema Mindestanlagesumme ist da doch auch kassiert worden, richtig?
Genau, die Mindestanlagesumme ist gestrichen worden. Jedoch haben wir entschieden, zum Beispiel bei uns trotzdem noch eine Mindestanlagesumme zu verlangen.
Wie hoch ist die?
Die ist 10.000 Euro.
Okay. Ja, also die Kommunikation ist ja in diesem ganzen LTIF-Kontext immer Demokratisierung der privaten Märkte und auch privaten Investoren die Chance zu ermöglichen, also in diese Anlageklasse zu investieren. So, aber wir sind jetzt hier bei Betting Billions, also wir wissen ja alle, wir sind hier keine Samariter und machen das für einen wohltätigen Zweck. Was sind denn so aus Allianz Global Investors Perspektive oder generell aus der Asset Manager Perspektive, was ist da so der Druck oder der Grund, dass man neben dem institutionellen Fundraising wie bislang jetzt so verstärkt auch die Privatinvestoren ansprechen will oder vielleicht sogar muss?
Ich würde nicht sagen, dass das ein Druck ist. Private Markets Anlagen sind bei institutionellen Investoren jetzt sehr etabliert. Eine Studie der BAI hat festgestellt, dass so ziemlich jeder deutsche institutionelle Investor in Private Markets investiert ist, dass zum Beispiel die aktuelle Durchschnittsquote 22% beträgt und dass 90% der befragten deutschen Investoren entweder ihre Allokationen behalten oder erhöhen möchten. Also auch wenn man eine Allokation erhält, muss man trotzdem weiter investieren. Das heißt, der institutionelle Markt ist etabliert und mature, würde man auf Neudeutsch sagen. Der Privatmarkt ist aber noch in den Anfangsstadien. Da erwarten natürlich die meisten Marktbeobachter auch einen großen Wachstum. Und es ist einfach eine natürliche Entwicklung des Marktes, würde ich sagen. Genauso ist wie es bei Aktien und Renten sowohl institutionelle Angebote als auch Retail-Angebote gibt, wird sich das jetzt vermutlich auch im Private Markets-Bereich so entwickeln. Wobei man aber schon sagen muss, und dies ist uns auch sehr, sehr wichtig zu betonen, Private Markets sind illiquide und man sollte sie als Privatanleger nicht genau so betrachten, wie man seine Aktien- und Renteninvestments betrachtet.
Das ist ein guter Punkt. Es geht ja so in die Richtung Verantwortung, die jetzt der Vorstoß in dieses Marktsegment mit sich bringt. Da würde ich gleich später noch genauer mit dir drüber sprechen.
Sehr gerne.
Ich habe noch eine Nachfrage. Du sagst, der Markt ist mit den institutionellen mature oder gereift. Ist er vielleicht nicht sogar ein Stück weit ausgereizt? Also die Quoten, die du mir jetzt ja gerade genannt hast, die sind ja, glaube ich, schon relativ nah an dem regulatorischen Maximum, was so Versicherungen oder Pensionskassen überhaupt in Private Markets allokieren dürfen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Kann man oder muss man das nicht auch ein bisschen in dem Kontext sehen, dass die verstärkten Bemühungen um die Privatinvestoren ein Stück weit eine Ableitung sind, dass dieses Fundraising-Wachstum über die Jahre seit der Finanzkrise, dass man das auf der institutionellen Seite schlicht in den nächsten Jahren nicht mehr wiederholen kann?
Die Wachstumsraten, die man in den letzten 10 Jahren gesehen hat, da könnte es schon durchaus sein, dass man die nicht mehr sehen wird. Es gab auch wirklich extrem hohe Wachstumsraten. Allein im Infrastruktursegment ist das Fundraising bis 2022 in den Jahren davor um 15% PA gestiegen. Aber wir sehen trotzdem weiterhin ein sehr großes Potenzial an Investments und auch eine Nachfrage seitens der institutionellen Investoren, mit denen wir sprechen. Und es ist ja auch immer Nachfrage und Angebot. Die Nachfrage von den Investoren ist weiterhin da, langfristig zu investieren und auch eine Überrendite über Aktien oder Renten zu generieren, einerseits. Und andererseits, es werden schon immer mehr Unternehmen und auch immer längere Zeit in privaten Händen gehalten. Diese Trends gibt es auch und diese wurden dokumentiert. Und in Bereichen wie Infrastruktur kann man wirklich von säkulären Megatrends sprechen, wenn wir über Dekarbonisierung sprechen, über Digitalisierung, Demografiewandel. Allein in Deutschland erwartet das Institut der deutschen Wirtschaft, dass über die nächsten 10 Jahre 600 Milliarden an Neuinvestments in Infrastruktur getätigt werden. Das heißt auch, es gibt sehr viel Potenzial, da interessante Investments zu finden und dann auch interessante Renditen zu generieren, weil es noch kein Überangebot von Infrastruktur gibt. Mhm. Eher das Gegenteil? Ja, ich meine, also wir sehen es ja in Deutschland, wie viel Bedarf an Infrastruktur es gibt. Transportsektor ist eins, aber auch was die Energiewende angeht. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auf der gesamten Welt.
Also überrascht an der Stelle nicht, dass Sie jetzt mit eurem ersten LTIF 2.0 im Infrastrukturbereich gestartet seid. Kannst du noch ein bisschen mehr erzählen, also über die Pressemitteilung hinaus am besten auch, wie denn der neue LTIF von euch jetzt strukturiert ist?
Ja.
Ist das eher so Richtung Evergreen-Struktur oder generell, wie ist dieses ganze Produkt im Gebau? Was ist die Struktur von dem LTIF?
Ja, das kann ich gerne machen. Also mit dem LTIF wollen wir jetzt einer breiten Anlegerbasis ein sehr diversifiziertes Infrastrukturprodukt anbieten. Über Equity und Debt hinweg und über alle Marktzugänge, das heißt direkte Investments als auch indirekte Investments und in den indirekten Investments Primärfonds, Sekundärmarkttransaktionen und Co-Investments. Dieser Fonds soll auch einfach zugänglich und strukturiert sein. Stichwort Evergreen ist genau richtig. Der Fonds hat eine quasi Open-End-Struktur, das heißt 50 Jahre Laufzeit mit 2 25 Jahren Verlängerungsoptionen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir den Fonds über 100 Jahre betreiben und verwalten werden. Das heißt, man kann wirklich, wirklich langfristig investieren. Und je nachdem, wie wir neue Kundengelder einsammeln werden, werden wir auch immer mehr Investments tätigen.
Was habt ihr da für ein Zielvolumen über den LTIF? Also wie viel denkt ihr da ein, sammeln zu können oder was ist da eure Zielvorgabe?
Es ist ein bisschen schwierig, jetzt konkrete Ziele zu haben, weil sich dieser Markt, wir denken, mit LTIF 2.0 auch anders entwickeln könnte, als es in der Zeit, wo es die LTIF 1.0 Regulierung gab. Wir denken, der Markt wird stark wachsen, aber wir sind jetzt keine Experten. Die Ratingagentur Scope sagt zum Beispiel aber, dass von den aktuell 13 Milliarden investierten Volumen in LTIFs der ersten Generation, der Markt in den nächsten 2 Jahren, sprich bis Ende 2026, von 13 Milliarden auf 30 bis 35 Milliarden wachsen könnte. Das sind sehr riesige Zahlen. Nichtsdestotrotz sind das nur Schätzungen. Wir möchten auf jeden Fall ein relevanter Player an diesem Markt werden und denken und hoffen auch gemäß dem ersten Feedback, den wir von Vertriebspartnern hatten, dass wir hier ein interessantes Produkt für die Investoren zusammengestellt haben.
13 Milliarden, hast du gesagt, war bislang über LTIFs investiert, ne?
13 Milliarden sind laut Scope per Ende 2023 in LTIFs in Europa investiert worden.
Also so groß klingt die Zahl ehrlich gesagt gar nicht, wenn man sie mal, also finde ich, wenn man sie in Kontext zu den traditionellen Infrastrukturfonds setzt, das sind ja riesige Milliardenfonds von den großen Anbietern. Also ich höre schon raus, LTIF scheint Potenzial zu haben, aber korrigiere mich, es ist unwahrscheinlich, dass man da auf ein ähnliches Volumen kommt wie im institutionellen Bereich, oder?
Genau, auf absehbarer Zeit denken wir das nicht. Die gesamten bekannten Assets under Management im Bereich Infrastruktur sind jetzt aktuell bei ungefähr 1.400 Milliarden. Also davon beträgt 13 Milliarden sehr, sehr wenig. Ja. Wir denken auch nicht, dass in absehbarer Zeit die Privatanleger, die institutionellen Anleger übertreffen können, was Volumen angeht.
Ja.
Aber prozentual gesehen denke ich schon, dass da die Basis so klein ist, die Wachstumsraten im Retail-Markt durchaus groß sein können. Jedoch wissen wir es tatsächlich nicht. Also wir müssen schauen, auch wie die Retail-Investoren auf diese neuen Angebote reagieren werden.
Ich drehe die Frage einmal noch kurz um. Wie groß müsste der LTIF für euch denn werden, damit er für euch profitabel ist, beziehungsweise damit es sich für euch wirklich lohnt? Kann man das so rum vielleicht beantworten?
Da würde ich sagen, er müsste nicht sehr, sehr groß werden, damit es für uns profitabel wäre. Wir wollen definitiv aktiv sein am LTIF-Markt. Wir haben auch Zeit, Kundengelder einzusammeln. Also sprich, wir haben uns jetzt kein Ziel gesetzt, nach 2 Jahren eine Summe von X schon eingesammelt zu haben, weil wir wirklich nicht wissen, wie schnell sich dieser Markt entwickeln wird. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir da ein profitables Volumen erreichen werden. Und da können wir auch gerne in 2, 3 Jahren darüber sprechen, wie hoch dieses Volumen ist.
Meine Schätzung wäre, also korrigiere mich gerne, aber meine Schätzung wäre, dass wir hier eher so über 100 Millionen oder 200 Millionen reden, als jetzt über 1 Milliarde.
Ich möchte wirklich keine Zukunftsschätzung über das Volumen in diesem sich neu entwickelnden Markt abgeben.
Okay.
Aber ich bin selbst gespannt, wie es laufen wird.
Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie das Produkt angenommen wird, weil man sieht jetzt ja gerade schon ein Momentum, dass neue Produkte da auf den Markt kommen. Also ich bin sehr gespannt, wie das angenommen wird.
Ja.
Sprech dann gerne in 2 Jahren, ziehe ich gerne Bilanz mit dir hier wieder bei Betting Billions.
Sehr gerne.
Du hast schon gesagt, der LTIF von euch ist eine Evergreen-Struktur, hat eine Mindestanlagesumme, investiert sowohl Equity als auch Debt.
Ja.
Und kannst du noch kurz ein bisschen mehr darüber sagen, wie der aufgeteilt ist, so mit Direktanlagen, Co-Investments, Primärmarkt, Sekundärmarkt? Das ist schon ein relativ breites Mandat, oder?
Ja, es ist ein sehr breites Mandat. Der Grund davon ist aber, wir wollten hier ein Produkt schaffen, das ähnlich ist zu dem, wie ein institutioneller Investor in Infrastruktur investieren würde, also im gesamten Markt. Wieso soll man sich da nur auf einen Teil des Marktes fokussieren? Wir haben bei Allianz Global Investors aktuell 50 Milliarden Assets under Management in Infrastruktur, wirklich über alle Zugangswege hinweg, also sowohl Equity und Debt, als auch direkt und indirekt. Deswegen wollten wir all diese Kanäle nutzen, weil wir auch denken oder nutzen können, sage ich mal so, weil wir auch denken, dass dies attraktiv ist. Wir wollten ein sehr breit diversifiziertes Produkt zusammenstellen, nicht nur mit unseren direkten Sourcing Capabilities, also unseren direkten Investment Teams arbeiten, sondern auch sehr gute externe GPs investieren über unsere indirekten Teams. Wir haben natürlich auch Korridore, in die wir die Allokationen sehen zukünftig. Jedoch sind sie nicht sehr, sehr fest oder starr. Was ich aber sagen kann, ist zum Beispiel, dass wir schon die Equity-Seite deutlich mehr betonen werden als die Debt-Seite. Infrastruktur Debt ist aktuell mit den gestiegenen Zinsen in den letzten paar Jahren viel attraktiver geworden, als es vor ein paar Jahren war. Aber wenn die Zinsen stärker runtergehen werden, würden wir vielleicht Debt eher weniger allokieren. Nichtsdestotrotz, wir denken, Debt gehört dazu. Es ist auch ein Diversifikator zu Equity. Aber für langfristige Investoren in Infrastruktur, die nicht reguliert sind, wie Privatanleger, denken wir schon, dass ein Produkt, das hauptsächlich in Infrastruktur Equity investiert, deutlich attraktiver wäre.
Und was sind dann bei den Equity-Produkten, jetzt mal speziell die Direktanlagen, weil ich denke mal, das ist ja das, was irgendwie am greifbarsten ist von den verschiedenen Strukturen. In was investiert dann am Ende der LTIF auf der Equity-Seite vor allem? Welche Infrastrukturbereiche kauft der Firmen, die, also wie ein Private Equity Investor, die ein Infrastruktur-Label haben, oder geht der in Projektfinanzierungen von Windparks rein? Also was ist ein relativ breites Feld? Was macht der LTIF von euch da?
Ja, Infrastruktur ist ein breites Feld. Wir wollen sowohl in Projekte investieren als auch in Infrastrukturunternehmen. Infrastruktur ist für uns, sind für uns Investments, die langfristig sind, die größtenteils relativ absehbare oder stabile Cashflows haben, tendenziell sehr asset-heavy sind und wo relativ hohe Markteinstiegsbarrieren bestehen, sodass relative Monopolstellungen nicht sehr selten sind. Das sind alles Infrastrukturinvestments. Wir möchten über die Sektoren hinweg investieren, aber schon mit einem großen Fokus auf dem Thema Energiewende. Allerdings wird dies kein reiner Energiewenden-Themenfonds sein. Aber wenn wir über das Thema Energie sprechen, können wir uns vorstellen, in Offshore-Windparks zum Beispiel zu investieren, aber auch in Wasserstoffproduktion, aber auch in Netze, die den Strom von A nach B transportieren. All das können Energieinvestitionen darstellen. Mhm. Thema Kommunikation ist auch wichtig mit dem großen Digitalisierungstrend. Hier investieren wir in Mobilfunktürme, Glasfasernetze und vor allem, was aktuell sehr attraktiv ist, Rechenzentren. Dann auch das Thema Transport ist natürlich wichtig. Straßen, aber auch zum Beispiel elektrische Züge hat sowohl einen Transportcharakter als auch einen Energiewendencharakter. Und dann auch noch Thema Umwelt mit Wasserversorger oder Abwasserunternehmen und dann auch schließlich und endlich soziale Investments. Also wirklich über eine.
Aber nicht alles nur Nachhaltigkeit und nicht nur Energiewende. Deswegen ist es dann auch wahrscheinlich in Anführungszeichen nur Artikel 8 und nicht der Impact Artikel 9 vor, oder? Kann man das so sagen?
Wir streben eine Offenlegung nach Artikel 8 des SFDR. Das stimmt. Ein Artikel 9 Fonds hätte geheißen, dass wir uns wirklich nur auf Energiewende-Projekte fokussieren mussten. Und obwohl das möglich gewesen wäre, dachten wir, wir wollen einen breit diversifizierten Fonds den Anlegern bieten, der als Einzelinvestment auch in einem Portfolio die gesamte Bandbreite von Infrastruktur abdecken kann.
Wo liegt denn für den LTIF die Zielrendite? Also es ist ja wahrscheinlich ein sehr gemischtes Bild, je nachdem, in welchem Bereich man da unterwegs ist und ob man eine Direktanlage, ein Co-Investment oder was auch immer macht. Aber wenn ich da jetzt mal so über einen längeren Zeitraum drauf gucke, was versprecht ihr euch oder was versprecht ihr dann dem Kunden an Zielrendite für den LTIF?
Wir haben einen angestrebten Zielrendite-Korridor von 6-9 Prozent per annum über eine langfristige Haltedauer von mindestens 10 Jahren für eine Mindestinvestmentsumme von 10.000 Euro. Mhm. Bei höheren Investitionssummen gibt es dann auch andere Share-Klassen, aber dies ist unser angestrebter Zielrendite-Korridor. Aber wichtig dazu zu sagen ist, das ist kein Versprechen und wir können auch nicht garantieren, dass diese Renditen tatsächlich erreicht werden.
Deswegen ist es ja eine Zielrendite und keine versprochene Rendite.
Genau, genau. Aber wir sind da schon vorsichtig, genau. Weil bei Privatanlegern denken wir, die Education ist sehr, sehr wichtig und man soll nicht das Blaue vom Himmel versprechen.
Da sind wir eben jetzt nochmal bei einem für mich sehr wichtigen Punkt bei dem ganzen Thema LTIF und Ansprache von Privatinvestoren. Ich würde es mal unter die Überschrift Verantwortung packen, die damit einhergeht, weil ein Privatinvestor schon noch ein Stück weit schutzbedürftiger ist, als es jetzt ein Profi-Investor ist. So. Und wir hier eine Anlageklasse haben, die sehr komplex und vielfältig ist mit den privaten Märkten. Und deswegen würde ich da jetzt gerne mit dir noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Also vielleicht erstmal mal kurz, um die Brücke dahin zu kriegen. Wie vertreibt ihr denn am Ende den LTIF? Also wie bringt ihr den LTIF an den Privatkunden über die Allianz Versicherungsstores, die man überall sieht, oder über Private Banker, mit denen zusammengearbeitet wird? Wie läuft das?
Als Allianz Global Investors haben wir verschiedene Vertriebspartner, mit denen wir kooperieren, um den Retail-Investoren-Kanal zu betreiben. Im Falle des LTIFs ist es so, dass man den nur kaufen kann nach einer persönlichen Beratung durch einen Finanzberater von einem dieser Vertriebspartner. Diese Vertriebspartner werden dann auch von uns eingehend geschult darüber, was Infrastrukturinvestments generell sind, wie die Anlagestrategie strukturiert ist, was es für Chancen und Risiken gibt. Und auch wirklich jeder Finanzberater, der den Fonds empfehlen oder verkaufen darf, muss so eine Schulung durchlaufen haben. Das heißt, wir nehmen hier unsere Verantwortung wahr, dass die Endanleger, die Privatinvestoren tatsächlich aufgeklärt werden müssen. Und daher haben wir diesen Weg gewählt.
Mhm. Ja, halte ich für sehr wichtig, dass die am Ende dann die Vertriebler halt auch noch besser geschult werden rund um die Private Markets, weil das sind ja oft Vertriebler und Private Banker und so weiter, die bislang vor allem liquide Produkte verkaufen und jetzt es auf einmal mit einer illiquiden Anlageklasse zu tun haben. Da würde ich gerne nochmal einen Punkt von dir aufnehmen, den du vorher schon gesagt hast. Also man hat ja hier eine illiquide Anlageklasse mit den Private Markets. So, gleichzeitig wird der LTIF von manchen Anbietern offensiver, von manchen defensiver, ja schon auch ein Stück weit als semi-liquides Produkt verkauft. So, da würde mich mal deine Meinung interessieren, ob das mit Blick auf ja, Aufklärung, Risiko, Aufklärung, Erwartungsmanagement gegenüber Privatinvestoren, ob das da nicht ein falsches Signal sendet, weil die Zielrendite, über die wir jetzt ja gesprochen haben, die kriege ich ja nur, wenn ich über 10 Jahre, glaube ich, hast du genau gesagt, drin bleibe. Ja, so, wenn ich jetzt über den LTIF das früher rausziehe, habe ich nicht diese Rendite.
Möglicherweise nicht.
Würdest du das Wort semi-liquide überhaupt irgendwie verwenden im Kontext von den Private Markets und dem LTIF?
Das Wort kenne ich und ich finde es tatsächlich ungünstig, es gegenüber Privatinvestoren zu benutzen. Das Wort wird eher im Kontext genutzt, um zu erklären, dass diese Fonds nicht closed-end sind, sondern open-ended. Tatsächlich sprechen wir aber in unserer Kommunikation an den Vertriebspartnern darüber, dass der Fonds ein langfristiges, illiquides Investment ist mit eingeschränkter Liquidität und dass er auch nicht empfehlenswert ist für Anleger, die potenziell kurzfristige Liquiditätsbedürfnisse haben.
Ja.
Also das empfehlen wir ausdrücklich nicht. Aber diese Fonds so zu strukturieren mit diesem Evergreen-Charakter hat schon seine Vorteile, indem es einfach die Investments einfacher macht. Weil in einem Closed-End-Fonds zu investieren hieße für die Anleger, dass alle paar Jahre sie sich wieder entscheiden müssen, neu zu investieren. Sie müssen auch entscheiden, wie viel sie investieren, um eine gewisse Quote zu erreichen. Dies ist alles sehr operativ, sehr komplex und für die Vertriebspartner dann auch. Aber tatsächlich ist es so, wir möchten sehr stark betonen, dass dies keine liquide Investments sind.
Ich nehme da jetzt zu den Evergreen-Strukturen auch gern einfach mal wieder aus Prinzip die Gegenposition ein. Weil, also bei allen Vorteilen ja, aber Closed-End-Strukturen haben ja auch einen Vorteil, dass sie ein Stück weit disziplinieren und vor, ja, ich sage es mal, panischem Kurzfristhandeln und Panikverkäufen schützen. Also und dementsprechend ja im Prinzip das Thema Behavioral Finance, was wir an den Aktienmärkten und so haben, ein Stück weit raushalten. Kommt über den LTIF das Thema Behavioral Finance dann jetzt nicht auch irgendwie stärker in die privaten Märkte rein?
Wir haben uns auch überlegt, wie wir die Investoren davor schützen, vor Fire Sales. Und wir haben uns entschieden, da relativ konservativ vorzugehen, mit einer Lock-up-Periode von 3 Jahren für jeden einzelnen Investor. Das heißt, für jede einzelne Zeichnung, auch wenn ein Investor mehrmals alle paar Jahre investiert, ist jede seiner Zeichnungen für 3 Jahre erstmal gesperrt und mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten.
Mhm.
Das heißt, diese 2 Komponenten sollten schon Anlegern signalisieren, dass dies kein Investment ist, wo sie schnell rausgehen, wenn die Rendite mal nicht stimmt. Das ist das Erste. Und zweitens, es gibt uns auch die Zeit, dann darauf reagieren zu können. Jedoch, wir können jetzt nicht in die Zukunft schauen, aber wir können schon davon ausgehen, dass wenn die Märkte mal wackeliger werden und es wirklich große Marktverwerfungen geben wird, mal in der Zukunft in Private Markets, es auch den ein oder anderen Fonds geben wird, der seine Gates einzieht, wie das Neudeutsch heißt. Diese haben wir auch in unserem LTIF natürlich. Das heißt, diese eingeschränkte Liquidität gibt es dann wirklich nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und man kann auch davon ausgehen, dass manche Fonds dann im schlechtesten Fall abgewickelt werden müssen, wenn zu viele Investoren rausgehen. Die Infrastruktur-Asset-Klasse ist dann strukturell ein bisschen geschützter, weil sie einfach zumindest historisch gesehen relativ stabile Erträge gezeigt hat. Und auch jetzt in der jüngsten Vergangenheit mit den Verwerfungen am Aktienmarkt, mit den steigenden Zinsen, mit der steigenden Inflation, ist Infrastruktur doch relativ stabil geblieben. Mhm. Aber natürlich wissen wir nicht, was die Zukunft bringt.
Heißt, der LTIF, der bleibt jetzt bei euch erstmal auf absehbare Zeit auf Infrastruktur begrenzt? Oder gibt es auch Überlegungen, das auf die anderen privaten Anlageklassen, also Private Equity, Private Debt, Immobilien, Venture Capital, das auszuweiten?
Wir haben uns für den ersten LTIF für Infrastruktur entschieden. Wir schauen jetzt, wie dieser erste LTIF erstmal anläuft. Aber natürlich wollen wir den Markt im Auge behalten und in nächster Zeit überlegen, ob und welche neuen LTIFs wir potenziell an den Markt bringen können. Aber es gibt noch keine konkreten Pläne bezüglich des zweiten LTIFs. Mhm. Aber mal schauen.
Aber gibt es von den Anlageklassen eine, was die logische zweite LTIF-Anlageklasse wäre?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also es gibt Gründe für alle Anlageklassen, es gibt Gründe für gemischte Produkte. Das werden wir intern noch zu gegebenem Zeitpunkt diskutieren.
Ich hätte abschließend noch eine Frage an dich. Und zwar, ist meine persönliche Meinung, dass wir hier jetzt an dem Punkt sind, wo über den LTIF 2.0 eventuell wirklich Schwung in die Sache kommen könnte, dass mehr Privatinvestoren in die privaten Märkte investieren. Das hat riesiges Potenzial. Es gibt auch viele gute Gründe dafür. Stichwort, muss ich nur mal angucken, wie viel wir im Bereich Infrastruktur in Europa investieren müssen und wie viel Kapital dafür nötig ist. So, es ist ja schon auch volkswirtschaftlich sinnvoll, dass dieser Bereich wächst und dass auch Privatinvestoren investieren. So wichtig ist nur meiner Meinung nach, dass dieser Markt jetzt nachhaltig und ohne maximale Gier aufgebaut wird. Also dass man jetzt unter den großen Asset Managern nicht den schnellen Euro sucht, sondern dieses Thema ganz sorgfältig aufbaut und Leitplanken einzieht. So mit dem LTIF 2.0 sind ja viele Schutzmaßnahmen gefallen, also zum Beispiel die Mindestanlagesumme und so. Was wäre denn für dich jetzt zum Abschluss, also dein Appell an die ganze Branche vielleicht, kann man so formulieren, was die wichtigsten Leitplanken sind und die Selbstverantwortung, die sich die Branche jetzt legen muss, damit dieser Markt nachhaltig aufgebaut werden kann? Vielleicht so 2-3 Punkte.
Ja, sehr, sehr gerne. Der erste Punkt wäre wirklich die Aufklärung darüber, dass dies illiquide langfristige Investments sind und man einen Teil seines Vermögens darin investieren sollte, den man langfristig überhaupt nicht braucht. Auf keinen Fall den Großteil des eigenen Vermögens. Und in dem Zusammenhang den Unterschied zu Aktien- und Renteninvestments herauszustellen, was die Langfristigkeit angeht. Und zweitens würde ich sagen, man sollte keine unrealistischen Renditeziele aussprechen. Ich würde sagen, dies ist nicht nötig. Diese Anlageklassen sind attraktiv genug, verglichen zu den doch sehr volatilen, liquiden Märkten. Lieber defensive, konservative Renditeziele. Und drittens und letztens auf die Risiken hinzuweisen und nicht versprechen, dass diese Anlageklassen komplett dekorreliert und unkorreliert sind von den liquiden Märkten. Nein, wir haben es hier schon mit zum Beispiel Eigenkapitalinvestments zu tun, die liquiden Märkte haben, sei es durch die Discount Rate oder die Aktienprämie, durchaus auch auf die illiquiden Märkte und auf deren Bewertung einen Einfluss. Es gibt Risiken, die werden hoffentlich kompensiert. Deswegen spricht man über die Illiquiditätsprämie. Aber man sollte auch auf die Risiken hinweisen.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort. danke dir. Also, dass du dir Zeit genommen hast, um A, über die erste Klasse, B, euren LTIF und vor allem auch über den Part mit der Verantwortung zu sprechen. Ich fand es sehr, sehr spannend. Danke, dass du da die Zeit genommen hast.
Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.
Und das wäre es dann auch für heute wieder mit Betting Billions. Ich hoffe, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer konntet heute auch was mitnehmen und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, dann lasst uns sehr gern bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung da, denn ja, der LTIF soll größer werden, aber wir wollen das bei Betting Billions ja auch. Wir wollen die Geschichte auch richtig groß machen und freuen uns da sehr über eure Unterstützung. Also empfehlt uns gerne weiter. Ansonsten freue ich mich wie immer über euer Feedback zur heutigen Folge, zum Podcast. Ich bin da immer sehr offen für Anregungen, was wir hier noch besser machen können. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen guten Start in die Woche und wie immer ein gutes Händchen mit euren Investments. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Redaktion und Host Philipp Habdank. Musik High Rollers Club von Reactor Productions, premiumbeat.com. Cover Design Leo Burnett.